Mein Name ist Karl-Heinz Croissant. Ich bin seit 8 Jahren von Mindcontrol, Bewusstseinskontrolle, betroffen. Das Ganze klingt etwas absurd oder unglaublich, entspricht aber den Tatsachen. Nachfolgend genannten Fakten sind Bestandteil dessen, was mir selbst seit 8 Jahren widerfährt. Deshalb möchte ich diese Möglichkeit Ihrer Radiosendung über Mindcontrol bzw. Bewusstseinskontrolle wahrnehmen und Sie auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam machen, die abseits von der breiten Öffentlichkeit seit Jahren stattfinden. Zum gleichen Zwecke habe ich auch in Ihrem Forum eine Bücherliste veröffentlicht, die dieses Thema zum Inhalt hat. Diese Buchliste soll eine Argumentationshilfe für Mindcontrol-Betroffenen gegenüber vermeintlich Nicht-Betroffenen darstellen, um zu vermeiden, dass man diese als Spinner abtut, was nach wie vor gegeben ist. Da wir aber nach wie vor nicht über technische Gerätschaften verfügen, um diese physikalisch-technische Manipulation, Mindcontrol, im Deutschen Bewusstseinskontrolle, hieb- und stichfest nachzuweisen zu können, stellt dies zurzeit die einzige Möglichkeit dar, diese Praktiken der Öffentlichkeit näher zu bringen. Nachdem nationale und europäische Petitionen von mehreren Interessenverbänden, Eingaben an Polizei, Justiz, Menschenrechtsorganisationen usw. so mehr oder weniger abgeblockt wurden. Wobei Personen als unglaubwürdig oder im schlimmsten Falle, wie es mir selbst ergangen ist, als paranoid bezeichnet wurden und somit ihre Geschäftsfähigkeit für mehrere Monate aberkannt wurden, da sie versuchten, diese Praktiken aufzulegen. Man kann es auch deutlicher sagen, ausgeschaltet oder versenkt, wie es einmal eine Schweizer Journalistin mir am Telefon sagte. Das Ganze begann im Jahr 1999, was meine eigene Person anbelangt. Ich wohne in einem Vierfamilienhaus. Ich hatte die Wohnung gewechselt, bin in eine darüber gezogen und habe diese mir umgebaut. Ende des Jahres 1999 ging das los, in dem Moment, wo ich von einer Gewerkschaft, eine Gewerkschaftsweiterbildung für Mitarbeiter von der Gewerkschaft zurückkam in meine Wohnung, hatte ich das Gefühl, dass da irgendjemand in meinen privaten Unterlagen sich zu schaffen gemacht hat, wobei ich aber nichts vermisste. Danach begann dies mit diesen seltsamen Äußerungen von Arbeitskollegen und Bekannten. Getuschel und seltsame Gesten, die mich glauben machten, dass man in meiner Wohnung irgendwelche Abhöranlagen installiert hat, sodass diese scheinbar die Möglichkeit haben, an meinem Privatleben unverschämterweise teilnehmen zu können. Um mir sicher zu sein, dass dem so ist, begann ich in meiner Wohnung Personen laut vor mich hinsprechend aus meinem Umfeld zu provozieren. Also man muss sich das so vorstellen, ich laufe in meiner Wohnung herum, alleine, und spreche vor mich hin und provoziere irgendwelche Leute aus meinem Bekanntenkreis, ohne dass die überhaupt anwesend sind.
Wenn ich da kurz einhaken darf, ich meine, und Sie glauben, dass Sie glauben, dass Sie damals abgehört wurden aufgrund Ihrer Teilnahme an einer Gewerkschaftsfortbildung?
Nein,
also,
das glaube ich nicht, das ist Fakt.
Ah, okay.
Aber das nur eingefügt, weil das Fakt ist und ist schon ein wunderlicher Fakt, aber dahingehend kann ich nichts weiter sagen. Wie gesagt, man kann, was diese Praktiken anbelangt, keine Schuldzuweisung irgendjemand unterstellen, solange man nicht nachweisen kann, wie das funktioniert.
Okay, also, dabei handelt es sich um eine normale Abhörgeschichte?
Das war der
oder?
Anfang des Ganzen, okay. Wie das aufgetreten ist. Damit hat das Ganze begonnen, weil man glaubt, man wird über Wanzen oder dergleichen abgehört.
Deswegen, und war das dann auch wirklich so? Oder?
Das kann ich bis heute noch nicht nachweisen, aber das kommt dann anschließend noch. Ich bin ja auch zur Polizei gegangen. Um mir nämlich sicher zu sein, dass dem so ist, begann ich in meiner Wohnung, also wie gesagt, laut vor mich hin zu sprechen. Und siehe da, prompt bekam ich außerhalb, unter meinen Arbeitskollegen damals, seltsame Reaktionen zu sehen und zu hören. Und da habe ich mir natürlich gedacht, ja hoppla, das dann stimmt das ja doch, die bekommen ja doch alles mit, was in meiner Wohnung stattfindet. Aber leider waren diese Gestiken oder dieses Tuscheln und dieses Gemache und Getue nicht in dem Ausmaß, dass ich mir hätte jemand von denen schnappen können und sagen, so, jetzt gehst du mit mir zur Polizei, jetzt klären wir da einiges ab. Und ab diesem Zeitpunkt begann bei mir das Suchen nach diesen Verursachern dieser Schweinerei. Erst im Jahr 2000, als es dann auch mit diesem Stimmhören anfing, meist bekam ich da vulgäres, dummes, also man kann das gar nicht wiedergeben, im Deutschen sagt man weit unter der Gürtellinie zu hören. Da ich durch diese Stimmhören aber auch auf Brillen und Zähne aufmerksam gemacht wurde, womit behauptet wurde, also nur durch dieses Stimmhören, dass damit diese Technologie überhaupt erst vonstatten gehen kann, da habe ich mir gedacht, na, dann tue ich mich immer in dieser Richtung schlau machen, ob das möglich ist. Habe verschiedene Physiker aufgesucht, bin zu verschiedenen Technikern, bin an Universitäten, habe mich in faradaische Käfigen gesetzt, weil ich dachte, da geht eventuell von mir, muss ja irgendwas ausgehen, oder die empfangen etwas von mir sozusagen.
Ja, aber warum, wie kamen Sie euch auf die Idee, dass von innen etwas ausgeht? Ich meine,
weil durch dieses Stimmenhören,
ja?
Sie müssen sich dieses Stimmenhören so vorstellen, dass Sie werden begleitet und die kommentieren gleichzeitig. Also zum gleichen Zeitpunkt zum Beispiel ihr Tun und Lassen. Ich sag's harmlos. Wenn ich in meiner Küche oder irgendwo zum Beispiel Essen war oder ich habe mir ein Essen zubereitet, bekam ich zeitgleich diese Stimmen zu hören, als wenn da direkt jemand neben mir stehen würde und mich beobachten würde, was ich tue. Sie verstehen?
Ja, ich verstehe. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, was hat Sie eigentlich ursprünglich auf die Idee gebracht, dass Sie abgehört werden?
Das ist das, was ich am Anfang gleich, deswegen hatte ich das erwähnt, wie ich zurückgekommen bin von dieser Gewerkschaftssitzung. In meiner Wohnung habe ich festgestellt, na hoppla, da war doch irgendjemand in meiner Wohnung, aber ich habe nichts vermisst. Und in meinen Privatunterlagen muss da irgendjemand durchgeschaut haben. Zu dem Zeitpunkt, aber wie gesagt, da ist nichts verloren gegangen, ich habe nichts vermisst. Und ich hatte ja keinen Nachweis, also habe ich gedacht, na gut, muss ich darüber hinweggehen. Das war der Beginn. Dann begann das mit meinen Arbeitskollegen und Bekanntenkreis, dieses seltsame Verhalten mir gegenüber. Ich dachte, na was ist das denn jetzt, wo kommt das denn her? Warum benehmen die sich anders, als es vorher taten sozusagen? Und da habe ich gedacht, na hoppla, jetzt haben die mir eventuell eine Wanze in die Wohnung. Und da habe ich dann angefangen zu suchen. Das ist damit erklärt, warum, wie das Ganze losgegangen ist. Und da fing das an. Und im Jahr 2000 kam dann diese Stimmenhören dazu und diese Begleitung, Herr Ubaidi.
Und wie kann man sich das vorstellen? Wie hören Sie diese Stimmen? Also wie hört sich das an?
Diese Stimmen hört sich genauso an, als wenn ich mich mit Ihnen unterhalte und Sie stehen direkt neben mir. Herr Ubaidi, ich habe Reisen unternommen, 2 Europareisen mit meinem Auto, weil ich gedacht habe, ich muss feststellen, wie weit diese Leute auf mich Zugriff haben, wie weit die sozusagen mit diesem System mit mir arbeiten können. Ich bin da auch in ein Salzbergwerk, habe mich darunter begegnet, 100 Meter unter der Erde, und ich war genauso zu erreichen. Heute weiß ich wahrscheinlich, weshalb. Da unten liegen diese ganze elektrische Leitung für Licht. Da waren noch andere Besucher anwesend. Also es gibt eventuell da auch Gründe, warum das auch in diesen Schächten da funktioniert hat. Und wie gesagt, in Gesamteuropa, Frankreich, Österreich, Ungarn, Italien, Belgien, egal wo ich hingekommen bin, ich war zu erreichen mittels dieser Technik, alleine was das Stimmhören anbelangt.
Waren Sie da auch beim Psychologen mit dem Problem? Ich meine, wenn jemand Stimmen hört, dann...
Ja, das kommt später noch.
Ja?
Das habe ich sozusagen in der Reihenfolge sozusagen, damit das Ganze irgendwo verstanden wird, warum überhaupt jemand anfängt, nach solchen Ursachen zu suchen. Deswegen war das der Zeitpunkt im Jahr 2000, weil man mich durch dieses Stimmenhören aufmerksam gemacht hat. Entweder, man wird ja meistens irgendwo in die Irre geführt. Aber dieses mit diesen Brillen und mit diesen Zähnen, und ich hatte mir 1996 komplett meine Zähne machen lassen.
Das mit den Brillen und den Zähnen, das heißt, Sie glauben, dass über Brillen oder über
das hat man Plomben, glauben Moment, lassen.
Ja, dass es dadurch möglich ist, diese Stimmen zu übertragen. Also, diese dass man da irgendwelche Geräte, über irgendwelche Empfänger oder irgendwas in der Richtung, nehme ich an.
Das funktioniert über irgendwelche Technologien, das ich muss gleich etwas richtigstellen. Zu dem damaligen Zeitpunkt im Jahr 2000 hatte ich das gedacht.
Okay, und inzwischen, was glauben Sie jetzt?
Inzwischen bin ich mir nicht sicher. Es gibt zwei Möglichkeiten. Habe ich einen Chip in mir oder habe ich keinen Chip in mir? Es gibt mehrere Aussagen von Personen, auch von Physikern und Leuten, die sich auskennen, was das Biosystem eines Menschen anbelangt, dass behauptet wird, es funktioniert mittlerweile ohne Chip. Also ohne, dass jemand einen Chip in sich hat, haben die Möglichkeit, mit elektromagnetischen Wellen auf jemanden zuzugreifen.
Messungen, wie Sie schon eingangs erwähnt haben, sind sehr schwer zu machen, vor allem, da man nicht weiß, was das für eine Technologie eigentlich jetzt ist, in so welchem Frequenzband. Ich nehme an, auch da haben Sie jetzt keine direkten Nachweise liefern können.
Ich war in... Als erstes bin ich einmal nach München gefahren. Bei uns gibt es einen Hersteller von diesen Scannern. Wie heißt er nochmal? Schwarz und Rode in München. So ist das alles losgegangen. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie weit man dann, wenn jemand von sowas betroffen ist, was der alles unternimmt. Man existiert, man ruiniert dem sozusagen die Existenz aufgrund dessen, dass er sein ganzes Geld ausgibt, sein ganzes Erspartes, um nur dahinter zu kommen.
Ja, also wenn ich Stimmen hören würde, würde ich wahrscheinlich ja alles daran setzen, das abzustellen alles oder herauszufinden, warum. Ja, na klar, ne, das verstehe ich gut.
Das können Sie mir glauben, dass Sie alles daran setzen würden, diese Dreckschweine habhaft zu werden. Also das ist nur ein Teil. Das, was hier abgelaufen ist, damit könnte man ein Buch füllen. Also wie gesagt, ich habe das versucht, über verschiedene Universitäten, über Techniker, Physiker und auch in größere Firmen wie diese Schwarz und Rot in München, ausfindig zu machen, habe mich da auch in faradayische Käfige reingesetzt und die haben mit Geräten, die kosten an die 40.000 Euro, haben die das versucht und nichts gefunden.
Das heißt, sie haben versucht, entweder ein Signal, das von ihnen ausgeht, zu messen?
Ein Signal ausfindig zu machen, das entweder auf mich zugeht oder von mir weggeht.
Ohne Erfolg?
Ohne Erfolg.
Das heißt, gut, Sie hören jetzt seit ungefähr 8 Jahren. Ist das eine männliche oder eine weibliche Stimme oder verändert sich die?
Das ist, man kann das nicht irgendeiner Lokalität zuordnen. Es ist Hochdeutsch meistens, also annähernd Hochdeutsch. Und es sind kleine Unterschiede daran. Man weiß aber nicht, manche behaupten, das sei eine Computersprache, also eine Maschinensprache, die man auf einen ansetzt.
Also ein Sprachsynthesizer, meinen Sie?
Ja, genau.
Ja.
Und dass der rund um die Uhr einen anderen Menschen sozusagen belästigt mit einem Gesabbel, mit einem Widerlichen, sodass der, ich höre auch ab und an ja durch diese Dreckstechnik auch ganz normale Dinge, also Dialoge wie zum Beispiel passend zu dem jetzt, damit haben die uns die Psychiatrien gefühlt.
Was meinen Sie, was für Dialoge hören Sie da?
So wie das eben. Diese Technik,
so wie was eben, also
was dieses Stimmenhören anbelangt,
ja.
Großteil zu 98% ist es wirklich ein vulgäres, dummes, primitives Gesappel. Ein anderes Wort gibt es dafür nicht. Also so, dass man glauben muss, das ist das letzte, die letzte Ebene von einem Menschen-Dasein. Also,
aber steht das in irgendeiner, Sie haben aber auch gesagt, dass es manchmal im Kontext zu Ihrer jeweiligen Situation steht.
Ja, genau. Und das ist das, was ich sagen will. Und da steht das wieder im Kontext, dass ich auf diese Frage, wenn ich mir darüber Gedanken gemacht habe, bekam ich dann ab und an zu hören, damit haben die uns die Psychiatrien gefüllt.
Okay.
Aufgrund dieser Aussage habe ich auch mal in einer Zeitung einen Hinweis erhalten, dass seit 1996 75-prozentige Steigerung der psychisch Gestörten stattgefunden hat.
Das heißt, diese Stimme hat Ihnen gesagt, dass man damit die Psychiatrien gefüllt hätte.
Ja, genau.
Okay. Haben Sie irgendeine Idee, was der Sinn des Ganzen ist? Und vor allem auch, warum, ich meine, Sie jetzt gerade quasi als Opfer ausgewählt wurden?
Das ist die Frage, die nach wie vor offen ist. Ich selbst, ich war ja, oder ich bin in dem Sinne ja gar keine außergewöhnliche Person. Oder dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, na gut, ich bin Geheimnisträger von irgendeiner größeren Firma oder dergleichen. Das trifft bei meiner Person alles nicht zu.
Eben, genau, deshalb, warum sollte man, das ist ja ein gewisses Risiko, dass man da eingeht, nehme ich an. Ich meine, außer es ist so völlig unmöglich nachzuweisen, aber ich meine.
Da bin ich mir nicht sicher, in Zukunft wird, meine Hoffnung gebe ich nicht auf.
Ja, na klar, das sollten Sie ja nicht, aber trotzdem, mir fällt es ein bisschen schwer zu glauben, dass da einfach völlig zufällig willkürlich Leute ausgewählt werden. Ja. Ich meine, Sie haben ja mit anderen Betroffenen gesprochen, sehen Sie da nicht irgendwelche Gemeinsamkeiten?
Gemeinsamkeiten sehe ich nur in der Hinsicht, wie das bei den meisten großteils begann und was man mit denen macht. Aber die Handlungsweise selbst oder wie man diese Leute sozusagen in den Wahnsinn treibt, ist sehr unterschiedlich. Sie müssen sich das vorstellen. Das ist ein System, wie gesagt, mit dem es möglich ist, aus Leuten ein Genie zu machen oder einen Idioten.
Okay. In Ihrem Fall wird es offenbar dazu verwendet, sie fertig zu machen, aber noch immer
verstehen. Von Anfang an ist das ein, was mein Leben anbelangt, von der negativen Seite her geschehen. Also da hat, wie das Bludorf ja in seinen Büchern mehr oder weniger sehr gut in kurzen Worten gefasst hat, also, das können Sie im Zaubergesang nachlesen. Verdummung bis zur Debilität, Erzeugung innerer Stimmen und anderer Halluzinationen, Störung von Bewegungen und Handlungen, Stimulation kontrollierter Verhaltensweisen. Alles nur im negativen Sinne. Ich habe erst im Jahre 2005 aufgrund dieser langjährigen Suche habe ich einen Text von einer Frau Dr. Rauni Kilde aus dem Jahr 1999 erhalten. Eine Finnin, die mittlerweile in Norwegen lebt, mit der ich auch Kontakt aufgegeben habe, eine Ärztin. Wie viele Menschen begreifen, was das tatsächlich bedeutet? Totaler Verlust der Privatsphäre, totale Kontrolle der psychischen Körperfunktion einer Person von außen, der geistigen, emotionalen und gedanklichen Prozesse, einschließlich des Unterbewussten und der Träume. Das sind ja in dem Sinn keine Träume. Ich sage Dappschädelsuggestion dazu, was ich auch erst seit 1999 habe.
Aber was sagen Sie dazu?
Dappschädelsuggestion. Sie können sich vorstellen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Albtraum gehabt. Ich kenne das überhaupt nicht. Wenn ich was geträumt habe, dann war das irgendwo aufbauend, wenn ich da morgens aufgewacht bin. Oder auch wenn ich mich ab und zu mal mittags hingelegt habe, so waren das immer angenehme Träume, sozusagen. Und ab diesem Zeitpunkt bekomme ich genau ähnlich wie dieses vulgäre, dumme Gesappel auch in der Nacht oder wenn ich mich tagsüber ab und an hinlege, diese Suggestion. Das sind keine Träume. Die kommen von außen, werden einem vermittelt, wo man sich selbst anschließend, wenn man wach wird, fragt, ja, sag mal, was war denn das jetzt wieder? Ja, das gehört aber wieder mit in diesen Bereich, wo ich diesemjenigen Recht gebe, ich weiß ja nicht, wer das ist, der da sagt, damit haben die uns die Psychiatrien gefüllt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn man jemand, der labil ist oder Jugendlicher, mit dieser Technik konfrontiert, und bei mir haben sie es ja fertiggebracht, mich im Jahr 2000 in die Psychiatrie zu bringen, mit dem Argument, ich sei selbstmordgefährdend. Aber da habe ich selbst einen Fehler gemacht. das würde ich heute nicht mehr so machen. Ich hatte damals gedacht, jetzt erpresse ich die, weil ich davon ausgehe, dass mein Umfeld, meine Familie auch, wissen oder wussten, was da abläuft, habe ich natürlich gesagt, wenn ihr mir jetzt nicht sagt, wie das funktioniert, wie die da Zugriff auf mich haben, bringe ich mich um. Und das war damals mein größter Fehler, den ich machen konnte.
Moment, und Sie glauben, dass auch Ihre Familie darin involviert ist?
Ich glaube, bin der Meinung, dass sie wussten, was da abläuft, ob sie
Woher wussten Sie das?
Ich wusste es nicht. Durch bestimmte Gestiken kommt man dahin zu dem Schluss, ja, die müssen das ja auch wissen, was da abläuft.
Ja, aber woher sollen Ihre Familienmitglieder davon wissen?
Wie meinen Sie das jetzt?
Ja, wie sollen Ihre Familienmitglieder da eingeweiht worden sein? Ich meine, glauben Sie, dass derjenige, der Sie beeinflusst, auch...
Fragen, die man ja selbst, ich habe ja als erstes, habe ich ja auch eine Rundreise. Ich stamme aus einer sehr großen Familie. Da leben auch Personen in Frankreich und dergleichen. Habe ich natürlich auch, wie ich diese Europareise unternommen habe, so habe ich auch vorangegangen, meine ganzen Familienangehörigen, meine Geschwister aufgesucht und habe ihnen das erzählt. Nur um natürlich irgendwo rauszubekommen, ja sage mal, die müssen ja das wissen. Und durch bestimmte Gestiken und Handlungsweisen. Und da habe ich mir dann gedacht, die wissen das auch und die sagen es mir nicht. Warum und weshalb? Und diese Frage steht heute noch offen. Die ist bis heute noch nicht beantwortet. Sie verstehen mich?
Naja, ich verstehe Sie schon, aber ich verstehe noch nicht ganz, wie jetzt Ihre Familie dahin, also warum Ihre Familie da ins Vertrauen gezogen werden hätte sollen. Von wem auch immer jetzt diese Beeinflussung ausgeht. Das geht mir nicht ganz ein.
Ja, mit mir ja auch nicht.
Ja,
wenn man davon offen ist, versteht er das auch nicht. Er sieht nur die Veränderung, die stattfinden, wenn man seine Familie dahingehend unterrichtet und fragt, ja, sage mal, wie machen die das? Wie passiert das?
Okay, aber was sind da für Reaktionen gekommen, die Sie glauben ließen, dass Ihre Familie...
Unsicheres Verhalten. Unsicheres Verhalten.
Ja, aber das kann ja auch sein, dass man einfach nicht weiß, wie man in der Situation reagieren soll. Denn,
könnte sein.
Ja.
Möchte ich nicht absprechen. Aber ich habe an sich, ich war jahrelang im Außendienst, auch in Europa unterwegs. Ich habe an sich ein sehr gutes Gefühl für menschliches Verhalten.
Ja.
Sie wissen, auf was ich hinaus möchte.
Ja, gut, aber man kann sich dann natürlich, vor allem wenn man wirklich so unter Stress steht, wie sie offenbar standen, ja, weil man eben Stimmen hört und das, also ich glaube ihnen das, dass das passiert ist, dann kann man sich wahrscheinlich, dann überhöht man vielleicht gewisse Beobachtungen, die man macht. Also das kann ich mir auch vorstellen. Aber was mir jetzt.
Das kommt zwangsläufig.
Ja, na klar, das ist schon klar. Aber jetzt trotzdem muss ich zurückkommen natürlich auf die Frage, die ich auch dem Herrn Fejewari gestellt habe.
Ja.
Und die natürlich jedem auf der Zunge brennt. Gemeinhin gelten Leute, die Stimmen hören, als schizophren. Also es gibt auch Menschen, die solche Erfahrungen machen, wo also keine Beeinflussung von außen stattfindet, also wo wirklich die Psyche das erzeugt. Nehme ich halt an, ich bin kein Psychologe. Aber woher wissen Sie jetzt eigentlich, dass diese Stimmen wirklich von außen kommen?
Wie gesagt, diese Stimmen kommen von außen aufgrund etlicher Hinweise, sonst wäre ich ja gar nicht so weit gekommen. Und aufgrund dessen, dass ich Tagebuch schreibe, seit 8 Jahren. Im Jahr 2001, wie ich das alles hinter mir hatte und ich nach der Psychiatrie, auch das ist ein Punkt, wo man stutzig werden sollte. Man hat mich 3 Monate lang eingesperrt. Innerhalb der Psychiatrie, weil ich keine Medikamente genommen habe oder versucht habe, nicht zu nehmen, hat man mich sozusagen erpresst. Sie bekommen ein Familienmitglied, wenn Sie als Betreuer, wenn Sie hergehen und diese Tabletten nehmen würden. Das ist, was da abgelaufen ist, eine reine Erpressung. Dann habe ich mir gedacht, nach dieser Betreuerin, die man mir von Staats wegen sozusagen gegeben hat und die mich einmal hier in der Wohnung, wie sie mich wie mit Polizeigewalt aus der Wohnung geholt haben, wie ein Schwerverbrecher, das kann man gar nicht wiedergeben, was da abgelaufen ist, obwohl ich nur meine ganzen Aufzeichnungen und also diesen Aktenordner, wo ich das vorher alles gesammelt hatte schon, was da abläuft, an mich nehmen wollte. Und diese Frau, die hatte ich dann, diese Betreuerin, ein-, zweimal in der Psychiatrie gesehen und ansonsten musste ich meine ganzen Privatangelegenheiten, finanziellen Autoverkauf kam da dazu und alles andere, per einem Münztelefonat aus dieser Klinik selbst erledigen. Ich nehme an, damals habe ich über 200 Euro nur an Münzgeld gebraucht, um mit meiner Bank und mit anderen, also Institutionen, mit denen ich finanziell zu tun hatte, um das Ganze irgendwo im Laufen zu halten. Und diese Frau sozusagen, die wollte ich natürlich loswerden, weil die sich auch dafür eingesetzt hat oder sofort unterschrieben hat, dass man mich zwangsmedikamentisiert.
Und Sie waren in dieser Anstalt, aufgrund einer Suizidgefährdung?
Aufgrund einer Suizidgefährdung, die ich wohl selbst sozusagen verursacht habe.
Also Sie haben einen Selbstmordversuch gemacht? Oder
nein, um Gottes Willen. Ich hatte nur den Gedanken, jetzt erpresse ich einen Teil meiner Familie damit, indem ich sage, und das war der größte Fehler, ich bringe mich um, wenn ihr mir nicht sagt, wer da Zugriff auf mich hat und wie die das machen.
Okay.
Das war das. Ich hätte mich lebenlang nicht, ich bin ein Typ, der sich, da versucht er jemand dann erst den Verursacher zu finden, bevor er sich da umbringt. Also das ist.
Was war denn jetzt die Diagnose, die Sie bekommen haben?
Die Diagnose war dann, aufgrund dessen, dass ich zu meiner Ärztin bin, das kam erst, also das ging so, ich ging zur Polizei, vorher hatte ich mehrere Institutionen angeschrieben. Also, Sie können davon ausgehen, das ging von Justiz, Polizei, Verfassungsschutz und so weiter. Auch hier im Umfeld direkte Versuche übers Amtsgericht oder dergleichen Anzeigen aufzugeben gegen Unbekannt sozusagen, sind da alle in der Hose verlaufen. Ich habe keinerlei Rückmeldung bekommen.
Von das heißt, Sie haben wirklich Anzeige gegen Unbekannt erstattet?
Ich habe versucht,
versucht
zu dem damaligen Zeitpunkt.
Und haben aber keinerlei Antwort, überhaupt keine Antwort erhalten? Oder?
Keinerlei Antwort, also ich wurde überall behandelt, als wäre ich jetzt wirklich krank. Sie müssen sich vorstellen, damals, und das kommt noch eins dazu, und ich hatte ja damals den Glauben, das sind meine Zähne. Und das war auch ein Fehler von meiner Seite, das direkt zu nennen oder zu umschreiben. Ich habe damals, wie gesagt, durch diese Stimmen gehört, das machen die durch deine Zähne und durch die Brille, die ich trage. Und ich bin erst seit 1995 Brillenträger. In dem Moment, wo ich einen Computerkurs mitgemacht habe, habe ich festgestellt, ich brauche eine Brille. Und da bekam ich dann das erste Mal eine Brille und die Zähne habe ich mir 1996 machen lassen, komplett, also Kronen erneuert und dergleichen. Und dieses Thema kam auch immer wieder durch diese Stimmen rüber, Stimmen hören, bekam ich dann auch zu hören, die machen das über die Zähne und die Brillen, die man trägt. Und daraufhin habe ich natürlich in dieser Richtung gesucht. Und zum Schluss war ich dann der Meinung, nachdem ich auch einige technische Bücher durchgelesen habe, mein Gott, das sind die Zähne. Und da bin ich dann hergegangen und habe mir dann sogar eine Zahnkrone ziehen lassen, von der ich annahm, dass das eventuell die Ursache sein könnte. So müssen Sie sich das vorstellen.
Okay.
Ich hatte ja noch nicht das Wissen, was ich heute habe.
Und heute allerdings gehen Sie jetzt davon aus, dass das mittels Mikrowellentechnologie oder
heute gehe ich davon aus, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das über elektromagnetische Wellen funktioniert. So weit sind wir uns alle oder die meisten auf jeden Fall einig. Es funktioniert über elektromagnetische Wellen, über die man auf das Biosystem sozusagen greifen kann und einen Menschen komplett zu manipulieren. Das ist das.
Wie gesagt, ich habe schon mit Herrn Ferjevari ein ähnliches Interview geführt. Es ist, glaube ich, sehr schwer nachzuvollziehen für jemanden, der jetzt nicht unmittelbar von sowas betroffen ist. Allerdings, was mir einfach trotzdem ein bisschen abgeht, ist, wo jetzt wirklich die scharfe Abgrenzung ist. Aber die ist wahrscheinlich nicht so leicht zu geben. Also die Abgrenzung zu, wo ist jetzt wirklich ein psychisches Problem vorhanden, und es kann durchaus auch Folgeprobleme geben aufgrund dieser Beeinflussungen, das ist schon klar. Aber wo ist jetzt wirklich ein psychisches Problem und wo ist eine Beeinflussung von außen? Ich glaube, diese Grenze ist eben einfach sehr fließend.
Diese Grenze ist nur bei einzelnen Personen nachweisbar, die man über längere Zeit, die sich selbst beobachten über längere Zeit, so wie ich das getan habe. Ein Beispiel davon. Also wie gesagt, hier geht es um gepulste elektromagnetische Wellen, die Biofrequenzen, mit denen der Zugriff auf das Zentralnervensystem erfolgt. Und das kann man im Endeffekt auch überall nachlesen, weil diese Verknüpfung des Zentralnervensystems bildet die Grundlage jeder von uns durchgeführten Aktion. Das heißt, alle Sinnesempfindungen, Erkenntnisprozessen von Gefühlen wie Glück, Traurigkeit, Eifersucht und so weiter. Sie sind also nichts weiter als elektrische Reize, die das Nervensystem verarbeitet. Und das können Sie in jedem Buch, guten Buch über Physiologie des Menschen nachlesen. Das ist der Punkt, wo mir einhaken, über das muss das ablaufen, diese Technologie. Über das führen Sie diese Mind Control bei Einzelnen und auch in der Masse durch. Und da gibt es so viel Infomaterial, was sich da in den letzten Jahren angesammelt hat, dass man das gar nicht mehr umgehen kann. Das ist auch der Grund, warum ich überhaupt diese Bücherliste, ich habe jahrelang versucht, Leuten zu erklären, so wie ich das jetzt versuche, ihren Hörern sozusagen rüberzubringen, versucht, da über meine eigene Person, was bei mir stattgefunden hat, das klarzustellen. Das ist an für sich wirklich nicht machbar. Deswegen diese Bücherliste, wo man auch schon vor Jahrzehnten Veröffentlichungen, also nachforschen kann und nachlesen kann, wie lange dieses Problem an für sich schon vorhanden ist, aber bisher ist noch niemand fertig gebracht hat, das Ganze, diese ganzen Technologien auf den Tisch zu legen.
Was glauben Sie, wie viele sind weltweit von diesem Phänomen, sage ich mal, betroffen?
Herr Breidi, jetzt kommen wir wieder zu der Frage zurück. Ich hatte Ihnen ja gesagt, man kann niemand eine Schuld zuschreiben, solange man nicht weiß, wie man das technologisch nachweist. Aber diese Technologie, ich selbst gehe davon aus, dass diese Technologie benutzt wird innerhalb von Netzwerken. Ich sage Netzwerke dazu, sei es politisch oder sei es kriminell oder sonst etwas, die diese System benutzen, um, es bedarf ja überhaupt keiner Frage, was passiert, wenn solche Dinge in die Hände von Kriminellen geraten. Sie können sich ja das selbst vorstellen. Wenn Sie das als gegeben betrachten, dann müssen Sie normalerweise auch dann gleich hergehen, wie gesagt, und sich die Folgen dieser Technik vorstellen können. Sie wissen, auf was ich hinaus möchte.
Naja, man kann damit Menschen bis zu einem gewissen Maß zumindest kontrollieren. Ja, also ist schon klar, was damit möglich wird. Ja.
Was damit möglich wird. Das ist aber wirklich, also das ist noch harmlos ausgedrückt.
Ja. Klar, ja. Ich will es jetzt nicht weiter dramatisieren, weil ich muss ja ganz ehrlich sagen, also ich habe mit Ihnen ja schon öfter jetzt telefoniert und Sie haben mir das geschildert, mir wird da jedes Mal ganz mulmig bei dem Ganzen, weil ich meine, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, was jetzt wirklich mit Ihnen und anderen Betroffenen passiert. Ich glaube, dass da oft das völlig individuell ist, was mit den Leuten da jetzt passiert und was jetzt die Ursachen sind. Aber das, was Sie mir da...
Individuell ist nur die Geschichte selbst, wie man diese Leute fertig bringt. Bei einem bedarf es scheinbar etwas mehr und bei den anderen etwas weniger. Auch wieder ein Punkt, was ich durch diese Dreckstechnik ab und an höre. Bei Ihnen haben Sie wirklich Ihr ganzes Repertoire auf den Tisch gelegt, um Sie fertig zu machen. Auch ein Satz, den ich seit Jahren höre, was diese Technologie anbelangt.
Wenn Sie sagen, ein Satz, den Sie seit Jahren hören, heißt das, dass das diese Roboterstimme, die Sie da hören, dass diese Stimme Ihnen derartige Dinge sagt?
Auch, und das sind ja diese 2%, wie ich vorhin schon erwähnte, 98% können Sie von Anfang an beiseite legen. Das ist, gehört also unter dieses Gesappel. Dann kommt dieser Anteil dazu, der nicht ernst zu nehmen ist, auf den man am Anfang hereinfällt, also dieses Irreführen, wo es herkommen könnte. Und dann kommt teilweise diese Aussagen, das sind sehr ganz wenige, aber die konstant über diese ganzen 8 Jahre vorhanden sind. Darunter fällt auch das seit 8 Jahren. Normalerweise halten sich diese Mitteilungen durch diese Dreckstechnik Monate, 1 Jahr, 2 Jahre und dann auf einmal sind sie verschwunden. Aber es gibt verschiedene Aussagen, was meine Person anbelangt, die höre ich seit 8 Jahren. Darunter eins, Karl-Heinz, alle miteinander Dreckschweine. Ob Sie das jetzt glauben oder nicht, das ist das Einzige, was ich schon seit 1909 oder seit 2000 bis zum heutigen Zeitpunkt mir anhöre durch diese Dreckstechnik oder durch dieses Technologie.
Wie oft am Tag passiert das? Also wie oft hören Sie da Dinge?
Das Hören am Tag, das geht, solange Sie wach sind. Also Sie stehen morgens auf und bekommen das meiste zu hören. Das ist alles, deswegen schreibe ich diese Tagebücher. Ich tue das auch dort verankern und dann habe ich, wenn ich jetzt durchlesen würde, dann hätte ich sozusagen, könnte ich sogar einen prozentuellen Anteil dessen erstellen. Manchmal bei gewissen Dingen, die ich durchführe, zum Beispiel, wenn ich versuche, mit Ihnen zum Beispiel, wie ich diesen Kontakt versucht habe herzustellen, hat sich das Ganze wieder verstärkt.
Dann okay. Ja, und wie oft jetzt am Tag? Wie oft passiert das jetzt? Also einmal in der Früh und am Abend?
Nein, das begleitet Sie 24 Stunden.
Also in einer Tour hören Sie Dinge? Also während wir jetzt gesprochen haben auch?
Nein, das ist
okay.
Da höre ich da nichts davon. Und das geht nicht in einer Tour, sondern es geht in bestimmten Situationen, wo ich eventuell etwas Besonderes lese oder wie gesagt, wenn ich mir etwas vornehme, was in Richtung Aufklärung von Mind-Control anbelangt.
Ja, aber dann müssten Sie doch jetzt überflutet werden mit Nachrichten, während Sie gerade ein Interview drüber geben.
Vorher, also heute Mittag, wie ich mich hingesetzt hatte und diese Notizen aufgeschrieben habe,
ja.
Da wurde ich überflutet von diesem Dreck, von okay. Diesem Widerlichen.
Und was haben Sie da heute gehört, während Sie sich da vorbereitet haben?
Ich möchte, das sind Ausdrücke, wie gesagt, die nimmt ein normaler Mensch gar nicht aus dem Mund.
Also wirklich
weit unter der Mittellinie, das ist Gassensprache, das ist vulgär, ich bin ja an für sich schon in recht vielen Kreisen verkehrt. Und die unterste Kreise oder die untere Ebene und kenne ich, aber das, was ich da zu hören bekomme, das ist wohl das Vulgärste und Dümmste, was man sich überhaupt vorstellen kann.
Das heißt, Sprache, die offenbar darauf auszielt, emotionale Reaktionen zu erzielen bei Ihnen.
Ja, das, so kann man das sagen. Sauerei, die da abläuft.
Und wie gesagt, alle Versuche, sich da in einen faradayschen Käfig zu setzen und abzuschirmen oder zu verreisen etc., nützen nichts. Sie hören diese Dinge trotzdem.
Genau. Und was diese Stimmhören anbelangt, kann ich jedem, falls sich Mind-Control-Opfer unter denen befinden, die da jetzt zuhören, ich kann nur jedem empfehlen, wie gesagt, ein Journalist von der Süddeutschen Zeitung, dieser Herr Leindecker, den hatte ich angerufen, habe ihm das mal mitgeteilt und er sagte mir wirklich in ein paar Worten am Telefon, Herr Croissant, ich kann Ihnen nicht helfen. Ich kann Ihnen nur den Tipp geben, alles aufzuschreiben. Das hatte ich dann ab 2001 auch gemacht, bis zum heutigen Zeitpunkt. Ich kann jede Stunde rückliegend sozusagen genau anhand meiner Tagebücher, ich laufe dann mit dem Foto durch die Gegend, sodass da ein Zeitstempel drauf ist und mit einem Olympus-Gerät, das ich da laufen lassen, aber das erst in den letzten 2 Jahren, glaube ich, oder ein Jahr.
Ja, das kann ich bestätigen, weil Sie haben mir sogar einen Auszug geschickt Ihres Tagebuchs. Kann ich mich erinnern. Ja? Also ja. wo ich mich sehr gewundert habe, weil also sehr detailliert beschrieben war, es ging da glaube ich um Forschungen auf dem Klimagebiet etc. Aber ja, das heißt, sie schreiben tatsächlich alles auf, was also ihnen passiert, um jetzt nichts zu vergessen oder um ganz einfach das nachvollziehen zu können,
was da abgelaufen ist in den letzten Jahren. Nur, wie gesagt, jetzt ein Wort nochmal an die Hörer. Die da jetzt zuhören und sind selbst eventuell Mind-Control-Betroffene. Dieser Tipp von Herrn Leindecker war hervorragend, was Mind-Control an für sich, also das Verändern des eigenen Wesens anbelangt, war das hervorragend. Ab diesem Zeitpunkt, also gegen meinem eigenen Naturell, diese Beeinflussung, die haben sukzessive abgenommen, aber im gleichen Zeitraum ist dieses vulgäre Stimmhören, hat sich im gleichen Maße verstärkt.
Was für Beeinflussungen meinen Sie jetzt? Also darüber.
Sie beeinflussen Ihres, Sie müssen sich das so vorstellen, wie gesagt, man kann aus einem Idioten ein Genie machen oder aus einem Genie einen Idioten, aber das kann man auch bei Einzelpersonen in ganz anderer Art und Weise vonstatten. Ich möchte ja nicht ins Detail gehen, da kämen wir auf Seiten und ich würde da unnötig Angst verbreiten.
Das heißt, also Sie sind darüber hinaus, jetzt da abgesehen von Stimmen, die da wie auch immer induziert werden in Ihrem Kopf, auch tatsächlich beeinflusst worden, in welcher Form?
Mein eigenes Naturell versucht und teilweise auch beeinflusst worden.
Okay.
Ich muss mich jetzt ganz noch mal kurz wiederholen. Das Stimmenhören an für sich ist schlimm, ist eine Schweinerei, also es ist mehr als unangenehm. Harmlos ausgedrückt.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja?
Bitte?
Das kann ich mir gut vorstellen, ja?
Aber die größte Schweinerei ist, dass man einen Menschen gegen sein eigenes Naturell manipulieren, beeinflussen kann und der sich dann in gewissen Situationen fragt, ja, sage mal, das kann doch nicht ich gewesen sein.
Das heißt wirklich persönlichkeitsverändernd.
Das ist wirklich persönlichkeitsverändernd. Das ist mein Kontroll.
Ja, ich würde sagen, wir beschließen unser Gespräch jetzt dann bald, aber was mich noch interessieren würde, ist, wie gehen Sie damit um? Wie überlebt man, wenn man ständig so einer absolut absurden Beeinflussung ausgesetzt ist? Oder ich meine, ich möchte es mit der Beeinflussung ein bisschen noch offen lassen und im Raum stehen lassen, weil, also, ich meine, Ihrer Meinung nach ist es Beeinflussung von außen, aber das, was Sie da erleben, muss unglaublich unangenehm sein, wie Sie sagen, wenn klar. Und offenbar haben Sie bis jetzt noch keinen Weg gefunden, das abzustellen. Also ich nehme auch an, pharmazeutische Präparate helfen da nicht, oder?
Mit Sicherheit nicht. Ich kann nur jedem raten, den Sie noch nicht, also völlig geistig verwirrt haben mit dieser Technologie, die Finger wegzulassen von irgendwelchen neurologischen Medikamenten.
Okay, das heißt, also es gibt irgendwie da keinen Ausweg. Also Sie kommen dem einfach jetzt nicht aus. Wie geht man damit um? Wie überlebt man das?
Geht damit um, indem man nicht aufhört zu versuchen, diese Technologie, das ist ja eine Demütigung, die man sich nicht vorstellen kann. Sie müssen sich vorstellen, bei mir ist das eventuell etwas extremer als noch bei anderen. Sie wissen, was ein Schopenhauerianer ist. Schopenhauerianer schreibt, hat Bücher geschrieben, der eigene Wille. Also er ist davon ausgegangen, dass alles im Endeffekt auf dem eigenen Willen eines Ichs zurückzuführen ist. Und das ist ja durch diese ganze Technologie sozusagen, diese ganze Philosophie ist in Frage gestellt. Und wenn man als solcher von sowas noch betroffen wird, ist das besonders schlimm. Man bekommt einen Zorn, man bekommt einen Hass auf diese Leute, die aus Machtgier oder aus anderer Gier oder aus Rachegedanken sowas überhaupt entstehen. Sie müssen sich ja vorstellen, nach dem, was ich da seit 8 Jahren hinter mir habe, ich gehe ja selbst davon aus, das müssen ja kranke Gestörte sein, denen man solch eine Waffe in die Hand gegeben hat. Sie haben da nur noch eins im Kopf, das können Sie mir glauben, diese Leute ausfindig zu machen und sie zur Verantwortung zu ziehen. Und das ist das, was Triebfeder ist von fast allen, die von Mind Control betroffen sind, aber sich nicht einem System unterwerfen, wo man dann sagt, ja, der ist schizophren oder der ist paranoid, den schieben wir jetzt raus. Und wie gesagt, immer die Gedanken von dieser Schweizer Journalistin, mit der ich mich mal unterhalten habe, da werden Leute versenkt, wortwörtlich zu mir gesagt am Telefon, ohne deren eigentliche Biografie einmal sich genau anzuschauen.
In der Psychiatrie versenkt.
Ja.
Ja, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch, Herr Croissant.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Ja, und ich wünsche Ihnen alles Gute, dass Sie einfach da rauskommen.
Ja, das hoffe ich selbst, aber dass ich nicht allein da rauskomme. Also was ich möchte, ist, dass das offengelegt wird, dass diese ganzen Technologien, und wie gesagt, es sind ja mehrere Personen, die darauf hinweisen, zum Beispiel ein Herr Thomas Metzinger, Philosoph aus Frankfurt, der klipp und klar schreibt, und das sollte man sich, jeder sollte sich das einmal durch den Kopf gehen lassen, die Eigendynamik des naturwissenschaftlichen Erkenntnisfortschritts und die kapitalistische Verwertungslogik, die dazu führt, dass die Ergebnisse dieses Wissenszuwachs mit großer Effizienz und Geschwindigkeit technologisch umgesetzt und weltweit vermarktet werden, lassen uns nicht viel Zeit zum Nachdenken. Die Öffentlichkeit wird zu einer breit angelegten, differenzierten und sich über den üblichen Rahmen der demokratischen Institution hinaus erstreckenden Diskussion aufgefordert. Dies gilt in einem ersten Schritt für den Bereich der Neurotechnologie, in dem bereits jetzt Handlungsbedarf besteht. Damit möchte ich auch meinen Beitrag zu dieser Sendung dann beenden.
Ich bedanke mich.
Ich bedanke mich bei Ihnen und den Zuhörern und bitte Sie nochmal, sich diese Bücherliste, die ich ja auch in Ihrem Forum platziert habe, sich doch mal anzuschauen und sich schlau machen in dieser Richtung.